Immo, der Podcast mit dem Zisch. Von Haufe Immobilien. Mal süß, mal bitter. Immer prickelnd. Limo, der Podcast mit dem Zisch. Von Haufe Immobilien. Mal süß, mal bitter. Immer prickelnd.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Limo, dem Podcast von Haufe Immobilien. Heute geht es um das Thema digitale Wertschöpfung, der Makler und die letzte Meile. Was das im Unternehmensalltag eines sehr interessanten Branchenteilnehmers konkret bedeutet, darüber möchte ich heute mit Dr. Clemens Paschke von Ziegert EverEstate sprechen. Denn bei Ziegert EverEstate arbeiten in diesem sehr dynamischen Geschäftsfeld nicht nur viele Vollblutmakler, sondern auch Digital Natives und kreative Webentwickler. Über 150 Mitarbeitende sind an den Standorten und Vermarktungsschwerpunkten Berlin, Leipzig und Frankfurt am Main tätig. Das Unternehmen wurde 1986 von Nikolaus Ziegert gegründet und erreicht derzeit ein Transaktionsumsatzvolumen von fast 500 Millionen Euro im Jahr. Es steht für ein exklusives Immobilienportfolio, passende Finanzierungsangebote und hat sich einen einfachen, transparenten und, man merke auf, digitalen Prozess des Immobilienerwerbs auf die Fahnen geschrieben.
Das Bild ändert sich, der Schwerpunkt verlagert sich stärker auf die Technologie und auf das Datengetriebene. Daten ist das neue Gold. Wer die Reise nicht mitmacht und diese Investition nicht tätigt, der wird vom Markt verschwinden.
Dr. Clemens Paschke ist seit gut einem Jahr CEO der Ziegert EverEstate. Und so wie ich ihn kenne, wird er uns gleich spannende Einblicke in die Neuaufstellung der Ziegert-Gruppe und die aktuelle Marktlage im Zeitalter von Kotageaufteilung und Digitalisierung geben. Mein Name ist Jörg Seifert. Ich bin Managing Editor des Fachmagazins Immobilienwirtschaft.
Diese Podcast-Folge wird Ihnen präsentiert von Ziegert EverEstate, Ihrem Partner für erfolgreiche Immobilienvermarktung und digitale Lösungen.
Einen schönen guten Tag, Herr Paschke, nach Berlin.
Ja, ich grüße Sie, Herr Seifert. Freut mich.
Ja, freut mich auch, dass es geklappt hat, Mensch. Wenn ich mal mit etwas Persönlichem einsteigen darf in unseren Podcast. Sie haben ja im Bereich Finance promoviert, haben schon bei McKinsey gearbeitet und bereits 2013 das Fintech Lendico gegründet, das ja 2018 in der Inkdiba aufging. Mich würde interessieren, wie nutzen Sie Ihr dabei gesammeltes Know-how heute für die operative Führung von Ziegert EverEstate? Haben Sie da vielleicht ein Beispiel für unsere Hörerinnen und Hörer?
Ja, gute Frage. Ich glaube, diese ganzen Stationen, alle drei Stationen haben mich massiv geprägt in der Art und Weise, wie ich heutzutage manage. Und ich glaube, in den Zeiten habe ich auch viele Fehler gemacht und auch viel gelernt. Und ich glaube, wenn ich mich heute angucke, was ist mir heute wichtig? Ich glaube, Kultur und Transparenz ist für mich ganz entscheidend. Was heißt das, um ganz konkret zu werden? Wir haben nur noch Großraumbüros, ich sitze mitten in den Teams. Das ist etwas, was ich mir aus der ING abgeschaut habe, wo der Vorstand der ING zusammen an einem Tisch sitzt, mitten in den Teams, was ich für extrem kraftvoll für mich entdeckt habe. Ich glaube, ein ganz anderes plakatives Beispiel ist Einfachheit. Wenn man etwas auf einem Bierdeckel oder in drei Sätzen nicht erklären kann, dann ist es zu kompliziert. Dann sollte man die Finger davon lassen. Und ich glaube, ein drittes für mich Standardisierung. Möglichst für alle Leute die gleichen Regeln, möglichst keine Sonderlocken, das Leben so einfach wie möglich zu machen, um dann sich auf die wesentlichen Sachen zu konzentrieren. Das sind nämlich die drei Kernessenzen, die ich aus den letzten Jahren mitgenommen habe und die ich hier versuche, bei Ziegert EverEstate auch umzusetzen.
Okay, also nicht nur ein, sondern gleich drei Beispiele. Also ich möchte jetzt keine Standardantwort, aber vielleicht eine einfache Antwort. Ja? Ich würde noch mal fragen, wie hat eigentlich Ihrem Unternehmen, das ist ja als brandingstarkes Maklerunternehmen groß geworden, das Bestellerprinzip bei den Vermietungen und die Cottage-Aufteilung bei den Verkäufen zugesetzt. Ich habe letzt beim IVD wieder gelesen, da sind Sie ja auch Mitglied, der sagt, dass die Käuferprovision insbesondere in Berlin um 2 Prozentpunkte auf 2,75% gesunken ist.
Also das kann ich jetzt so für uns nicht bestätigen, aber ich glaube, was stimmt, wir haben in der Vergangenheit eine asymmetrische Provisionsverteilung gesehen. Das heißt, wir hatten eine Innenprovision, die geringer war als die Außenprovision, und das geht jetzt natürlich nicht mehr. Und im Zuge der Umstellung haben wir auch in einzelnen Verträgen auch sozusagen auch erleben müssen, dass wir in den Provisionen sozusagen reduzieren mussten. Was wir jetzt eher sozusagen nach vorne gerichtet sehen, die deutlich höhere Transparenz, die jetzt durch dieses Provisionsgesetz erfolgt ist, das hat natürlich schon einen gewissen Druck auf die Gesamtprovision. Also diesen starken Rückgang, wie jetzt der IVD sozusagen da kommuniziert, für unser spezielles Geschäft, für das Projektentwicklergeschäft sehen wir das so jetzt sozusagen nicht, aber wir sehen sozusagen auch durch diese höhere Transparenz, dass da ein gewisser Margendruck existiert.
Mhm. Ich habe noch eine andere Zahl vom IVD. 60% der Verkäufe in Deutschland würden mit Maklereinsatz stattfinden. Trifft das auch für Ihr Hochpreissegment zu? Ist es da mehr oder weniger?
Ja, wir machen ja überwiegend Projektgeschäft. Das heißt, unser Kerngeschäft ist ja, dass wenn wir Bauträger oder Projektentwickler ein neues Projekt entwickeln, und das sind ja häufig ab 50, 60, 100, 200 Wohnungen in der Größe. Und das ist eigentlich ein typisches Geschäft, was über einen Makler dann auch abgewickelt wird. Ob das jetzt über einen internen Makler ist oder über einen externen Makler, das ist nochmal ein anderes Paar Schuhe. Aber insofern ist auch in dem Segment, in dem wir unterwegs sind, haben wir diesen Split nicht ganz so. Aber was wir schon sehen, dass gerade in diesem Privatverkäufer-Segment, wo jetzt die Privatverkäufer ja auch stärker an den Makler Provisionen abgeben müssen, dass da eine höhere Anzahl an Privatverkäufern jetzt auf den Markt tritt, die tatsächlich ohne Makler verkaufen. Aber wie gesagt, in unserem sozusagen Großprojektgeschäft sozusagen sehen wir das nicht, aber das ist, glaube ich, ein projektspezifisches Thema oder ein marktspezifisches Thema bei uns.
Okay, also Sie haben nicht damit zu kämpfen, dass, wie Sie sagten, die Privatverkäufer oder überhaupt Verkäufer, hart über die Provisionshöhe verwandeln oder vielleicht verhandeln wollen oder gleich gar ganz ohne Makler auskommen und ihre Immobilie selber an den Markt bringen?
Also ich glaube, verhandeln wollen ja grundsätzlich erstmal alle immer über Provisionen. Das okay. Ist, glaube ich, so. Und ich glaube, das war in der Vergangenheit nicht anders als heute. Ich glaube, was sozusagen das Entscheidende ist, wo ist denn der Mehrwert eines Maklers, gerade in diesem Projektgeschäft, in dem wir sind, in diesem Neubaugeschäft, in dem wir tätig sind. Es ist ja nicht der reine Verkauf. Der Mehrwert findet ja deutlich früher statt, in dem Moment, wo sich ein Projektentwickler entscheidet, ein Projekt zu realisieren, die Fragestellung, was ist eigentlich das richtige Produkt, das ich hier bauen kann, was lässt sich nachher am besten vermarkten, was hat auch die höchsten Erlöse und Verkaufspotenziale. Und da steigen wir ein, da beraten wir auch den Bauträger und den Projektentwickler. Und das ist auch einer der Kernmehrwerte, die wir liefern. Und natürlich dann anschließend das Verkaufen. Aber das Verkaufen ist natürlich im Wesentlichen determiniert von dem Produkt, das man vorne erzeugt. Und ich glaube, da steckt sozusagen auch der Hebel, auch der Werthebel. Und das sehen auch die Bauträger. Und dann verhandelt man auch nicht mehr über die letzten 0,25% Provision, wenn man da vorne wirklich massive Werte für den Bauträger erheben konnte.
Okay. Ich meine, Sie haben sich ja auch mit Ihrer Dienstleistung, wie aus den Antworten jetzt schon herausklingt, neu positioniert. Gehen wir nachher nochmal genauer drauf ein. Aber jetzt mal vorneweg, was ist denn Ihrer Meinung nach notwendig, nicht nur um konkurrenzfähig, sondern siehe die genannten gesetzlichen Änderungen, um überhaupt marktfähig zu bleiben?
Ich weiß gar nicht, ob es so sehr getrieben ist aus den gesetzlichen Änderungen. Ich glaube, das ist mehr die Marktdynamik, die wir sehen. Wir sehen ja einen Markt, der jetzt doch sehr, sehr, sehr online getrieben ist. fast 90% aller Suchanfragen von Leuten, die sich für Immobilien interessieren, starten online. Und dadurch hat sich der Markt sozusagen stark verändert. Und wir sehen ja auch in diesem Markt die Eintrittsportale oder die Zugänge zu Immobilien werden durch eine Reihe von wenigen großen, wir nennen das mal Listing-Portalen, die ImmoScouts, die ImmoWelt dieser Welt sozusagen besetzt. Das heißt, der Markt hat sich da gedreht und ist dadurch transparenter geworden, ist auch die Informationen sind auch einfacher zu beschaffen und insofern auch ein Stück weit standardisierter geworden. Und ich glaube, das bedeutet dann für uns als Makler auch, und dass durch diese erhöhte Standardisierung, durch diese Vereinfachung, durch die digitalen und technischen Prozesse, die möglich sind, durch die viel standardisierte Datenverarbeitung, dass wir hier ein Economies of Scale Spiel haben, sozusagen. Ja, das heißt, die Welt wird, es wird auch erwartet, dass man Kundenanfragen, Daten, dass man das alles deutlich effizienter und kostengünstiger verarbeitet und diese Preisvorteile auch ein Stück weit dem Kunden weitergibt in Form von niedrigen Provisionen. Insofern, sie müssen eine gewisse Mindestgröße erreichen, sie müssen eine bestimmte Standardisierung erreichen, um sozusagen profitabel wirtschaften zu können. Und ich glaube, deswegen wird es auch schwerer und schwerer für kleinere Maklerunternehmen sozusagen gut über die Runden zu kommen. Und wir werden in Zukunft sehen, dass wir deutlich größere Maklerhäuser haben und dafür weniger.
Wo ziehen Sie die Grenze zwischen jetzt großen und kleinen Maklerunternehmen? Wie viel Mitarbeiter oder wie viel Umsatz, kann man das irgendwie in Zahlen fassen?
Da tue ich mich jetzt gerade schwer, eine konkrete Zahl sozusagen zu nehmen. Ich glaube, es gibt schöne andere Industrien, die man jetzt so heranziehen kann, wo man sieht, dass das ein schleichender, kontinuierlicher Prozess ist, wo sozusagen jedes Jahr sozusagen diese Anforderungen steigen und diese Economies of Scale immer weiter sozusagen wachsen und eingefordert werden. Insofern, ich glaube, wir sehen ja jetzt in der Landschaft, ich glaube, mit unserer Größe sind wir im Augenblick sehr gut unterwegs. Aber das wird sicherlich langfristig nicht reichen. Wir müssen langfristig natürlich auch sozusagen diese Konsolidierungseffekte mitnehmen im Markt.
Okay. Sie sagen, Sie sind gut unterwegs im Markt, auch in Ihrer Größe. Wie würden Sie eigentlich genau das Produkt beschreiben, das Sie zurzeit verkaufen?
Gute Frage. Ich habe es ja eben schon einmal sozusagen anklingen lassen. Wir haben es an zwei Seiten. Wir haben unseren den Käufer, der die Immobilie kauft, und wir haben unseren Bauträger, unseren Projektentwickler, der uns die Immobilie anverkauft zum Verkaufen. Ich glaube, das sind tatsächlich zwei Seiten, wo wir auch zwei unterschiedliche Produkte sehen. Auf der Bauträgerseite ist es tatsächlich die Beratungsleistung, eine optimale Vermarktbarkeit des Produktes herzustellen. Das heißt, das richtige Produkt zu entwickeln, den richtigen Ausstattungsstandard, die richtigen Grundrisse, all das, den Bauträger mit zu begleiten. Und dann auf der Käuferseite tatsächlich die möglichst optimale und professionellste Verkaufsprozess anzubieten.
Okay.
Also da das, was wir, glaube ich, ursprünglich sozusagen als Maklertätigkeit angesehen haben.
Ja, das ist ja eine richtige Sandwich-Position zwischen diesen beiden. Also sagen wir mal, ob es jetzt Lieferanten und Kunden sind und so weiter. Wie holen Sie beide, die ja sehr unterschiedliche Interessen haben, jeweils ab?
Ja, ich weiß gar nicht, ob das so unterschiedliche Interessen sind, weil der Bauträger hat natürlich ein starkes Interesse daran, ein Produkt zu entwickeln und zu bauen, das auf eine möglichst breite Akzeptanz oder auf sozusagen den Nerv trifft, ja, der Käufergruppe, die sich dafür interessiert. Und insofern die Schnittstelle, die wir da bilden, ist natürlich eine ganz essentielle, weil wir sehr nah am Kunden sind und sehen, was der Kunde aktuell eigentlich kaufen möchte in dieser bestimmten Lage, ob das jetzt eine Wasserlage ist, ob das eine Innenstadtlage ist, ob das eine Stadtrandlage ist, was eigentlich sozusagen die Bedürfnisse sind dieses Kunden, um das sozusagen auch an den Bauträger zurückzuspielen, damit er das tatsächlich richtige Produkt bauen kann. Und insofern, ich glaube, und wenn wir das schaffen, dann ist das eigentlich eine Win-Win-Situation für beide Seiten.
Mhm. Okay. Was man am Markt so hörte, war ja die Situation für Ziegert auch schon in den letzten beiden Jahren vor Corona nicht so rosig. In Ziegert Ever Estate, wie ich das, wenn ich das richtig verstanden habe, wurde jetzt das Ziegert Stammhaus und der Digitalvertrieb zusammengelegt. Wie radikal ist diese Neuausrichtung fürs Unternehmen?
Ich weiß nicht, ob nicht rosig der richtige Begriff ist, das klingt so dramatisch. Mhm. Aber ich glaube, es stimmt, wir haben in den letzten zwei Jahren konnten wir nicht mit dem Markt wachsen. Das heißt, da hatten wir schon einige Hausaufgaben, die wir glaube ich nicht gemacht haben. Und jetzt durch den Zusammenschluss haben wir das aufgeholt, was wir gemacht haben. Wir haben schon den Zusammenschluss genutzt, um gerade im Backoffice sozusagen deutlich schlanker zu werden, auch deutlich Effizienzen zu heben. Wir haben sozusagen unsere eigene IT-Plattform, die wir in unserer Digitalsparte aufgebaut haben, implementiert. Wir haben sozusagen unsere Prozesse digitalisiert. Wir haben eine datengetriebene Steuerung aufgebaut und gleichzeitig aber sozusagen unsere Kundenseite, sozusagen unsere Vertriebsseite weiter verstärkt. Und insofern haben wir glaube ich, das Beste aus beiden Welten zusammengeführt und eigentlich das auch umgesetzt, was ich glaube jetzt gerade in den Fragen davor wir schon anklingen haben lassen, sozusagen Effizienzen gesteigert und gleichzeitig aber da, wo es wichtig ist und richtig ist, investiert.
Okay. Und gibt es da schon, sagen wir mal, nennenswerte Erfolge zu verzeichnen? Können Sie irgendwie was zu beißen geben? Was ist jetzt schon anders als vor anderthalb Jahren?
Ja, also ich glaube, was wir also wir sehen es in den Zahlen. Wir sind jetzt aktuell auf dem Wachstumskurs year to year von 40%, was ich glaube in einem relativ saturierten Markt schon, glaube ich, ein tolles Ergebnis ist. Wir sehen es auch in den Rückmeldungen von unseren Partnern, also sprich von unseren Bauträgern, die im ersten Moment zum Teil zumindest ein bisschen skeptisch waren, was wir da tun, aber jetzt auch aus den Erfolgen, auch aus der neuen vertieften Interaktion mit den Bauträgern, wir sehr, sehr positive Rückmeldungen bekommen. Ich glaube, das ist sozusagen das, was wir sozusagen spüren im Unternehmen, was wir sehen in den Zahlen. Ich glaube, konkret als Endkunde, wenn Sie bei uns kaufen, Sie haben mittlerweile mehrere Wege, wie Sie betreut werden können. Sie können sehr digital betreut werden, Sie können aber auch weiterhin sehr klassisch betreut werden. Sie können also das, was Sie vielleicht aus dem Banking gewohnt sind, Self-Service, stärkere Self-Service-Leistung, was ja zum Teil positiv sozusagen wahrgenommen wird, bieten wir an. Wir bieten aber auch eine klassische, umfangreiche Person-zu-Person-Beratung an. Das ist da sehen Sie es, dass Sie jetzt sozusagen mehrere Interaktionswege haben. Mhm. Auf der Bauträgerseite sehen Sie in ganz konkreten Dingen. Sie haben bei uns einen Echtzeitreporting. Sie können jederzeit sehen, wo Ihre Projekte stehen. Sie haben deutlich mehr Transparenz in die einzelnen Prozesse, die wir tun. Sie können also sehr schnell sehen, wo läuft es gut, wo läuft es vielleicht auch mal nicht gut. Eine Transparenz, die wir vorher so nicht gegeben haben. Und wir haben jetzt auch einen ganz anderen Datenpool, den wir nutzen können, den wir natürlich auch für unsere Kunden und unsere Bauträger nutzen, für dynamische Pricing, Produktumgestaltungsempfehlungen. Das heißt, da sind wir jetzt, haben wir, glaube ich, einen Riesenschritt nach vorne gemacht, was natürlich auch der richtige Weg ist.
Okay, also das heißt, Digitalisierung hat zu dem geführt, was man sich ja gemeinhin wünscht, also Skalierbarkeit, vielleicht in Echtzeit das Ganze monitoren. Sie haben es jetzt ein bisschen aus Ihrer quasi Kunden- und Lieferantensicht geschildert, wenn ich das so richtig verstanden habe. Und wenn, an welchen Änderungen merken denn die Digitalisierung in Ihrem Hause Ihre eigenen Mitarbeiter?
Ich glaube, es ist tatsächlich ein schleichender Prozess über Zeit, ja, den man nicht sozusagen über Nacht sieht. Wir sehen es sozusagen in in ganz vielen kleinen Elementen, dass es deutliche Vereinfachung der Arbeitsabläufe ist, aber auch eine durch Digitalisierung eine deutliche Zentralisierung von Arbeit. Wir können also sozusagen aus unserem Hauptstandort aus ganz, ganz viel sozusagen leisten und betreuen, ohne sozusagen vor Ort in den einzelnen Städten zu sein, und brauchen sozusagen in den einzelnen Städten tatsächlich dann in Anführungsstrichen nur noch tatsächlich die Vertriebsmannschaften, was uns natürlich so unheimlich hilft, sozusagen Know-how zu bündeln und natürlich auch Expertenwissen aufzubauen. Und das sind nämlich so Elemente, die sozusagen über die Zeit, sozusagen über diese Digitalisierung mit reingespült werden, was man vielleicht gar nicht innerhalb von einem Tag sozusagen merkt, aber innerhalb von einem halben Jahr oder Jahr tut sich da irrsinnig viel.
Also Sie sprachen jetzt von Workflows und von auch Automatisierung, auch im Vertrieb, internen Prozessen. Was kann denn eigentlich IT skalierbar leisten und wo ist der Mensch unabdingbar?
Wir sind hier tatsächlich auch da ein Stück weit vielleicht so ein, nehmen wir hier eine Sonderposition ein. Wir haben in den letzten Jahren tatsächlich unser eigenes ERP-System aufgebaut, weil wir der
sportlich.
Ja, ein ERP-System ist natürlich ein großes Wort, aber also wir haben das sozusagen intensiv sozusagen in eigene Software investiert, weil wir so wie wir den Prozess abbilden wollten, so wie wir sozusagen unseren Maklerprozess verstehen konnten, haben wir sozusagen keine Software am Markt gefunden, die das sozusagen abbildet. Natürlich nutzen wir da Standardsoftware, wo es sinnvoll ist. Also wir benutzen auch MS Dynamics und fürs CRM und so weiter. Aber in unserem Kern-ERP-System haben wir unser eigenes ERP-System gebaut. Und das hilft uns natürlich ganz anders über Prozesse bei uns im Haus nachzudenken und über die ganze Customer Journey nachzudenken, weil wir nicht sozusagen auf die Standardprozesse zugreifen müssen, sondern wir können selber überlegen, wie sollte aus unserer Sicht der Prozess sein, und dann bauen wir ihn einfach so. Das ist natürlich ein riesen Vorteil, den wir uns da aufgebaut haben über die Zeit.
Jetzt ist ja das absolute Hypewort im Zusammenhang mit Digitalisierung und IT-Systemen in der Immobilienwirtschaft das digitale Ökosystem. Gibt es da auch Partnerlösungen, mit denen Sie zusammenarbeiten?
Ja, ich glaube, da sind wir fairerweise noch auch generell in der Immobilienbranche noch ein Stück weit sozusagen in der Anfangsphase oder in den Kinderschuhen, wenn man sich mal mit Ökosystemen wie ein Apple oder ein Amazon oder so vergleicht, um jetzt mal ganz sozusagen die ganz großen Beispiele dieser Welt sozusagen zu ziehen. Aber ja, also ich glaube, natürlich ist wir denken genau in die gleiche Richtung, und wir haben da auch schon eine Reihe von ersten Schritten genommen. Wir haben uns in unserer Strategie überlegt, was sind unsere Stärken, und auf diese Stärken wollen wir auch setzen und die bauen wir auch aus. Und was sind Dinge, wo wir sehen, dass andere Partner das besser können und uns dann sozusagen auch bereichern und befruchten, wenn wir die sozusagen mit bei uns mit integrieren. Und so haben wir uns entschieden, dass wir einen Partner für Vermietung suchen. Das heißt, der uns, mit dem wir sozusagen zusammenarbeiten, wenn wir Vermietung betreiben. Wir kümmern uns um den Verkauf, aber sozusagen für die Vermietung haben wir einen Partner mit an Bord. Für das ganze Thema internationale Verkäufe sind wir zu dem Schluss gekommen, dass es besser ist, mit einem sehr starken internationalen Partner zusammenzuarbeiten. Das ist Knight Frank, mit dem wir exklusiv zusammenarbeiten, statt ein weltweites Partnernetzwerk selber aufzubauen, was sicherlich einige Jahre, wenn nicht Jahrzehnte dauert. Das heißt, hier sozusagen unsere Stärken, die, glaube ich, ganz klar in Berlin und Deutschland sind, da und sozusagen im ETW-Neubauvertrieb, die sozusagen kontinuierlich pflegen und ausbauen, aber dann an den Schnittstellen sozusagen Partner andocken, aber in einer sehr, sehr engen Verzahnung. Das sind jetzt so zwei Beispiele. Okay, wir arbeiten gerade noch an einer Reihe von anderen Partnerschaften, die wir jetzt sozusagen sukzessive ausrauen wollen.
Okay. Vermietungsmäßig arbeiten Sie da mit den großen Immobilienportalen, so ImmoScout, ImmoWelt zusammen, oder dienen die Ihnen als Ansaugstutzen? Und wie funktioniert das da mit den Schnittstellen in die selbstgebauten Systeme?
Also für die Vermietung arbeiten wir mit einem digitalen Vermietungsmakler zusammen. Für uns die großen Portale ImmoScout, ImmoWelt, das sind für uns tatsächlich, das sind die, ich sag mal, einer der Zugangspunkte, über die Kunden zu uns sozusagen kommen. Und insofern auch eine wichtige Partnerschaft, aber eher als ein Kundenakquise Kanal. Also insofern, das läuft für uns nochmal gedanklich etwas anders. Wir haben Open Immo, wir haben ja auch ImmoScout, die ja sozusagen nicht Open Immo verwenden. Das heißt, wir haben uns an diese verschiedenen Schnittstellen ranprogrammiert und das ist sozusagen ein Teil sozusagen unsere eigene Software, dass wir nicht mehr händisch diese Portale bedienen müssen, sondern sozusagen das vollautomatisiert machen können. Für uns hat Portale aber noch eine zweite Dimension, das ist Daten. Eine Reihe von Portalen stellen ja auch spannende Daten zur Verfügung über die Performance unserer eigenen Projekte und auch noch Zusatzinformationen. Und das ist für uns eigentlich fast noch spannender, weil das hilft uns natürlich auch wieder, sozusagen unsere Produktempfehlungen und so weiter zu optimieren und sozusagen unsere eigenen Daten anzureichen. Das ist eigentlich die zweite Dimension und das ist auch die Dimension, wo wir viel stärker in Partnerschaft denken mit den Portalen. Also Sie sehen schon so ein bisschen, Daten ist das neue Gold.
Ja, ja das haben wir natürlich auch schon früh gehört und auch schon mal besprochen. Schauen wir mal, ja, wie lange das Schürfen jetzt dauert und bis man, wo der Klondike liegt und so weiter und so fort, das ist für die Immobilienbranche noch nicht ganz sicher. Aber um überhaupt schürfen zu können, braucht man ja Mitarbeiter. Und ich habe mich bei Ihnen auf der Homepage informiert, Sie suchen Mitarbeiter mit Eigeninitiative aller Couleur, beschreiben Ihr Unternehmen als lebendig, offen, modern. Woran machen Sie das fest, außer am Tischkicker und der Obstbar?
Wir haben tatsächlich einen Tischkicker. Wir sind ja sozusagen eine gesunde Mischung aus auf der einen Seite techgetriebenes Unternehmen und Vertriebsunternehmen. Insofern bedienen wir da sozusagen auch ein Stück weit beide Stereotypen. Aber Spaß beiseite. Ich glaube, wir sind sozusagen grundsätzlich erstmal ergebnis- und erfolgsgetrieben. Das ist so das, was uns sozusagen ausmacht. Wir wollen Erfolg haben, wir tolle Ergebnisse haben und daran schließe ich dann eine ganze Reihe von weiteren Sachen an. Wir wollen natürlich Individualität fördern und auch Vielfalt fördern. Bei uns gibt es kein Dresscode, man muss keine Krawatte tragen, man kann auch im Hemd oder im T-Shirt durch die Gegend laufen. Ja, sozusagen, wir wollen tatsächlich die richtigen Talente, die richtigen Leute und das ist uns wichtig und gerade auch, ich glaube, wenn Sie sozusagen so einen starken Tech-Fokus haben, den wir ja auch mittlerweile sozusagen intern haben, dann konkurrieren Sie auch ein Stück weit, insbesondere hier in Berlin mit sozusagen dem Start-up-Ökosystem, das hier existiert und den großen Tech-Giganten. Insofern findet man hier sozusagen auch bei uns im Office, ob das jetzt sozusagen Kultur ist, ob das sozusagen auch Einrichtung ist, auch davon eine ganze Reihe von Elementen wieder.
Okay, und wofür brauchen Sie die ganzen Leute? Sind Ihnen so viele abhanden gekommen? Brauchen Sie die für die interne, für den Digitalisierungsprozess? Wollen Sie in weitere Städte expandieren? Falls ja, wohin?
Also ich glaube, wir sehen ja tatsächlich eine sozusagen, auch wir als Immobilienunternehmen verändern uns ja sozusagen stark jetzt in den letzten Jahren und die Anforderungen an Digitalkompetenz, die hat exponentiell sozusagen zugenommen über die letzten Jahre und da investieren wir ja auch kräftig und deswegen haben wir da auch sozusagen einen großen Bedarf an talentierten Leuten. Das heißt, da suchen wir tatsächlich stark, natürlich weiter auch auf unserer Vertriebsseite, wo wir auch sozusagen sehr, sehr stark suchen. Insofern, wofür brauchen wir die Leute? Natürlich, um sozusagen unsere Digitalthemen, die wir haben, voranzutreiben. Und sozusagen um diese Economies of Scale, die kommen natürlich auch mit Kosten. Ne? Und sozusagen die Kosten sind, dass man da sozusagen in Vorleistung gehen muss und diese Themen vorantreiben muss. Und wir wollen da Frontrunner sein. Ne? Wir wollen da die Industrie mitgestalten. Und da investieren wir dann auch.
Und Expansionspläne in andere Städte oder so, ist das auch geplant? Ich meine, das will ja alles auch wieder refinanziert sein dann.
Ja, und ich glaube, da kommt jetzt so ein bisschen, da schließt sich jetzt so ein bisschen der Kreis. Natürlich wollen wir expandieren, so wie wir uns jetzt aufgestellt haben, so wie wir uns auch aufbauen und da auch, wo der Trend hingeht, wo wir gerade zu gesprochen haben, ist ja eigentlich sagen, ja, es sind Economies of Scale, wir können sozusagen Funktionen zentralisieren, wir können auch Prozesse standardisieren. Das ermöglicht uns natürlich, an einem zentralen Standort irrsinnig viele Prozesse abzubilden und darzustellen und nicht nur das, sondern die dann tatsächlich auch besser zu machen, als wenn wir sie dezentral sozusagen verlagern. Und dann, um dann sozusagen in andere Städte zu expandieren, dann brauchen sie de facto im Wesentlichen eigentlich die letzte Meile. Ne? Die müssen sie noch hinstellen. Ja. Ne? Und das heißt, sie brauchen dann vor Ort sehr, sehr gute Maklerteams, die diese Kunden betreuen. Aber das, was sie vielleicht ursprünglich mal brauchten vor 10, 15, 20 Jahren, wenn sie in eine neue Stadt gegangen sind, das brauchen wir nicht mehr. Das heißt, wir können sehr, sehr schnell sozusagen in die verschiedenen Städte gehen. Es ist eigentlich sozusagen ein Thema, wo finden wir eigentlich den spannenden Markt aktuell. Ne? Wo finden wir die spannenden Projekte, wo wir sagen, das sind die Projekte, die wir auch gerne mit betreuen wollen. Und aus der Logik gucken wir uns im Augenblick den Markt an.
Also wie sieht jetzt die Zukunft in Ihrem Geschäftsfeld aus? Also Sie wollen auf einer grundsoliden Datenbasis jetzt Produktmix-Empfehlungen abgeben wollen und digitale Analysen ermöglichen dann vielleicht auch mit Hilfe von künstlicher Intelligenz feinere Aussteuerung des Vertriebs. Die letzte Meile werden Sie auch besetzen. Das hört sich schon nach einem Big Plan an. Und wie kann der aufgehen?
Also ich glaube, man muss ja große Ambitionen haben und gerade in einem Markt, wo sozusagen wir eine Konsolidierung erleben werden oder eine Konzentration erleben werden, ist das der richtige Schritt vorwärts. Ich würde das sozusagen vorweg, und ich glaube, Sie haben es sozusagen perfekt zusammengefasst. Ich glaube, das Bild sozusagen, das Bild ändert sich. Wir werden weiter ein Maklerunternehmen sein, wir werden auch in Zukunft weiter ein Maklerunternehmen sein, aber der Schwerpunkt verlagert sich sozusagen stärker auf die Technologie und auf das Datengetriebene. Und am Ende ist das sozusagen Teil des Businesses. Wer die Reise nicht mitmacht und diese Investition nicht tätigt, der wird sozusagen Schritt für Schritt marginalisiert und dann auch in der einen oder anderen Form sozusagen vom Markt auch sozusagen verschwinden.
Ja, lieber Herr Dr. Paschke, ganz herzlichen Dank für das Gespräch und ich hoffe, es hat auch Ihnen ein bisschen Spaß bereitet.
Ja, ganz vielen Dank. Es war eine große Freude, mit Ihnen zu sprechen. Ich hoffe, ich konnte auch den Zuhörern ein paar interessante Brocken zum Nachdenken hinschmeißen.
Das war Limo, der Podcast von Haufe Immobilien mit Dr. Clemens Paschke von Ziegert Everstate. Heute gab es ja wieder ein paar wunderbare Einsichten aus erster Hand zu den aktuellen Maklerthemen. Besonders spannend fand ich persönlich, wie ein alteingesessenes Maklerunternehmen sich digitalisiert und welche gravierenden Konsequenzen für die Wertschöpfungskette in der Immobilienverwaltung bis hin zur letzten Meile daraus resultieren. Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Limo-Fans. Ich hoffe, Sie hatten auch diesmal einige Aha-Momente. Limo gibt's jeden Montag mit einer neuen Folge ab 8 Uhr auf allen üblichen Podcast-Kanälen. Und damit verabschiede ich mich mit Dank an das gesamte Podcast-Team vom Limo-Mikrofon. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ihr Jörg Seifert.
Schön, dass Sie dabei waren. Bis zur nächsten Folge von Limo, dem Podcast mit dem Zisch von Haufe Immobilien. Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie doch einfach den Podcast in Ihrer Podcast-App. Schön, dass Sie dabei waren. Bis zur nächsten Folge von Limo, dem Podcast mit dem Zisch von Haufe Immobilien. Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie doch einfach den Podcast in Ihrer Podcast-App.